Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundeskanzler Merz will am bisherigen Kurs festhalten. Die SPD setzt auf eine Überprüfung. Grüne und Linke sehen einen Rechtsbruch. Der Gerichtsbeschluss zur Abweisung von Asylsuchenden stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte gestern 3 Somaliern Recht gegeben, die gegen ihre Zurückweisung geklagt hatten. Während die Union von einer Einzelfallentscheidung spricht, sehen Experten eine grundsätzliche Bedeutung des Urteils.
Hallo. Die Kontrollen laufen weiter. Zum Beispiel am Mittag an der bayerisch-österreichischen Grenze. Und es sollen weiter Asylsuchende zurückgewiesen werden, trotz der Entscheidung gestern.
Wir haben gestern eine vorläufige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin gesehen, die Spielräume hier möglicherweise noch einmal etwas einengt. Aber die Spielräume sind nach wie vor da.
Der Beschluss des Gerichts ist allerdings endgültig und für Experten auch mehr als ein Blick auf Einzelfälle.
Die ausführliche Begründung des Berliner Gerichts, die geht weit über den Einzelfall hinaus und deckt sich übrigens mit der Einschätzung sehr vieler Expertinnen und Experten, dass Zurückweisungen rechtswidrig sind. Möglich ist aber, dass noch andere Gerichte zu Fällen an anderen deutschen Grenzen entscheiden. Diese Frage ist also noch nicht abschließend für ganz Deutschland geklärt.
Der Koalitionspartner SPD hat sich bislang zurückgehalten. Der Fraktionschef fordert heute, man müsse die Entscheidung genau prüfen.
Und man dann in einer sorgfältigen Auswertung tatsächlich dazu kommt, dass es Rechtssicherheit gibt. Denn was wir uns nicht leisten können, ist, dass diese Fragen auf dem Rücken der Polizistinnen und Polizisten ausgetragen wird.
Für Innenminister Dobrindt ist heute schon klar, die Zurückweisungen seien begründet, die Kommunen überfordert.
Diese Überforderung, die findet schlichtweg statt bei der Integrationsfähigkeit, die findet statt bei der Frage der Unterbringung, die findet statt in unseren Infrastrukturbereichen, bei der Kita, bei der Schule.
Aus dem Innenministerium kommt nun auch eine Bilanz für die ersten Wochen der Zurückweisungen. Seit Anfang Mai wurden demnach an der Grenze 179 Asylbegehren gestellt. Davon seien 138 Menschen zurückgewiesen worden. Ins Land gelassen wurden 41, weil sie zu vulnerablen, also besonders verletzlichen Gruppen gehörten, wie etwa Kinder. Die Asylfälle will das Innenministerium weiter senken und setzt auch auf die Symbolwirkung von Kontrollen und Zurückweisungen.
In den Niederlanden ist die Regierung am Streit über die Migrationspolitik zerbrochen. Der Rechtspopulist Wilders steigt mit seiner Partei PVV aus der Vier-Parteien-Koalition aus. Nun soll es Neuwahlen geben. Wilders hatte in der vergangenen Woche einen 10-Punkte-Plan zur Asylpolitik vorgelegt. Beratungen mit den anderen Parteien scheiterten. Daraufhin ließ Wilders die Koalition platzen.
Ministerpräsident Schoof auf dem Weg zum König. Seine bisherige Regierung zerbrochen nach nur 11 Monaten im Amt. Die Nachricht des Tages: Geert Wilders, Rechtspopulist und starker Mann im Hintergrund, zieht seine Minister ab. Ich habe die strengste Asylpolitik versprochen, aber nicht den Untergang der Niederlande. Unsere Verantwortung für die Regierung endet hier. Der Streit zuletzt: Wilders hatte die sofortige Umsetzung seiner 10 Punkte für harte Asylpolitik gefordert, unter anderem den Einsatz von Soldaten an der Grenze und einen Aufnahmestopp für alle neuen Asylsuchenden. Vieles hatten Gerichte gestoppt, Wilders Umfragewerte sanken, jetzt schmiss er hin. Harte Kritik von den bisherigen Partnern. Wir haben einen Krieg in Europa, vielleicht bald eine Wirtschaftskrise. Die Menschen können ihre Rechnungen nicht zahlen. Wir hatten eine rechte Mehrheit, die diese Probleme hätte regeln können, aber Wilders lässt alles fallen, nur für seine eigenen Interessen. Das ist unverantwortlich.
Ich finde es so unverantwortlich.
Unnötig und unverantwortlich, sagt auch der parteilose Regierungschef Dix Hof über Wilders und seine Partei PVV. Ich gehe jetzt zum König, um den Rücktritt der PVV-Minister zu erklären. Die anderen Minister bleiben zunächst als geschäftsführende Regierung.
Ministerpräsident Schroff sagt, er wolle unverdrossen weitermachen. Es ist wohl der Versuch, den sofortigen politischen Stillstand zu vermeiden, so kurz vor dem NATO-Gipfel hier in Den Haag. Und doch, die Zeichen stehen auf Neuwahlen und das in Zeiten vielfältiger Krisen.
Auch in Polen ist die Regierung erheblich unter Druck. Das proeuropäische Bündnis von Regierungschef Tusk kann unter dem neuen rechtsnationalen Präsidenten Nawrocki auf wenig Unterstützung hoffen. Tusk kündigte an, dass er am 11. Juni die Vertrauensfrage stellt. Die Arbeit seiner Koalition werde unter dem neuen Präsidenten Einheit und Mut erfordern. Die Abstimmung solle dafür ein erster Test sein. Eine Wohnung nicht zu bekommen, weil man einen Migrationshintergrund hat, oder einen Job nicht, weil man als Bewerberin ein kleines Kind hat. Wer so etwas erlebt, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. Die hat heute ihren Jahresbericht vorgelegt. Danach haben solche Anfragen im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Besonders oft ging es um rassistische Diskriminierung.
Dieser Jahresbericht zeigt, Diskriminierung ist kein gesellschaftliches Randphänomen. Mehr Menschen als je zuvor haben sich im vergangenen Jahr an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt. Zudem erfolge Ausgrenzung hemmungsloser und offener.
Eine Frau aus Nürnberg hat sich letztes Jahr bei uns gemeldet. Sie ist Muslimin, trägt ein Kopftuch und bittet in einer Arztpraxis um einen Termin. Die Ärztin lehnt die Behandlung ab mit der Begründung, solche wie sie wollen wir hier bei uns nicht haben.
Von den 11.405 Beratungsanfragen waren 43% zu rassistischer Diskriminierung, 27% aufgrund von Behinderung oder chronischer Krankheit und 24% wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung. Auch queere Menschen werden häufiger beleidigt oder bedroht. Etwa durch Rechtsextreme, wie hier beim Christopher Street Day im vergangenen Jahr in Bautzen.
Was wir in der Stelle beobachten, ist, dass mit den steigenden Zustimmungswerten für eine rechtsextreme Partei offenbar immer mehr Menschen sich legitimiert fühlen, menschenverachtende Äußerungen im Alltag zu machen.
Auch andere Beratungsstellen beobachten eine Zunahme von Fällen und führen dies zum Teil auf die zunehmende Polarisierung in politischen Debatten zurück.
Wir sind in einem gesellschaftlichen Klima mit aufgeladenen Debatten und Rhetorik, die natürlich Diskriminierung auch verstärkt und auch Rassismus und andere Ideologien auch legitimieren.
Der Jahresbericht zeigt aber auch etwas Gutes. Mehr Menschen kennen ihre Rechte und haben den Mut, diese einzufordern.
Im Gazastreifen sind bei der Verteilung von dringend benötigten Hilfsgütern offenbar erneut zahlreiche Menschen getötet worden. Laut palästinensischer Gesundheitsbehörde hat die israelische Armee mindestens 27 Menschen erschossen. Das Militär räumte Warnschüsse in die Nähe einiger Verdächtiger ein. Auch am vergangenen Wochenende soll es nahe eines Verteilzentrums viele Tote gegeben haben. Die Verteilzentren können die Not der hungernden Menschen im Gazastreifen bei weitem nicht lindern. Ihre Lage wird immer dramatischer, seitdem das israelische Militär mit aller Härte auf den Terrorangriff der radikal-islamischen Hamas vom 7. Oktober 2023 reagiert. Die internationale Kritik am Kurs von Premier Netanyahu nimmt weiter zu. Aber wie schauen die Menschen in Israel eigentlich auf das Leid im Gazastreifen? Eine Reportage von Sophie von der Tann.
Früh am Morgen nahe des Gazastreifens. Hier soll gleich ein Lastwagen mit Hilfsgütern durchfahren zum Grenzübergang Kerem Shalom.
Also darüber kommt die humanitäre Hilfe in den Gazastreifen rein. Und diese Gruppe da drüben, die will das verhindern. Und wir wollen jetzt rausfinden, warum.
Unter den Demonstranten hier, israelische Siedler aus dem besetzten Westjordanland, Mütter von Soldaten, die in Gaza dienen, und Reservisten. Sie wollen diese Straße blockieren, weil sie der Meinung sind, dass die Hilfsgüter nur der Hamas nutzen und den Krieg verlängern. Wenn wir wirklich einen Feind bekämpfen, sollten wir dem doch keinen Treibstoff geben, mit dem er unsere Soldaten tötet und dann unsere Bürger. Wir sind hier im Dienst des Volkes und um gegen diese falsche Moral, dieses verzerrte Bild zu demonstrieren. Nun warten sie, bis ein LKW kommt. 50 Kilometer weiter nördlich. Ein Aussichtspunkt, direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Seit mehreren Jahren eine Gedenkstätte für gefallene Soldaten. Gleichzeitig ein Ort, um Richtung Gaza zu schauen. Kritiker nennen ihn deshalb Hügel der Schande. Wir werden nicht vergessen und ihnen vergeben. Wir werden sie wegschicken oder alle töten. Auch die Frauen und Kinder? Sorry, aber jedes Kind, das in Gaza aufwächst, wird zum Mörder. Diese Aussagen schockieren mich. Warum viele so denken, daran werde ich hier auch erinnert. Bilder von getöteten Soldaten und Terroropfern vom 7. Oktober. Das eigene Trauma steht im Vordergrund. Ich frage mich aber, rechtfertigt das, hier so auf den Krieg zu schauen? Zurück zum Protest gegen die Hilfslieferungen. Ein LKW trifft ein. Keine Hilfslieferungen, bis alle Geiseln frei sind, skandiert die Gruppe. Die Vereinten Nationen betonen, ihre Hilfe gehe nicht an die Hamas. Die Demonstranten hier glauben das nicht. Wenig später löst die Polizei die Sitzblockade auf. Am Abend in Haifa im Norden von Israel. Eine Demonstration am anderen Ende des politischen Spektrums. Auf dieser Demo wollen sie den palästinensischen Toten ein Gesicht geben, das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza in den Fokus rücken. Das ist Ahmad al-Majah, erschossen am 28. April, als er Mehl für seine Familie geholt hat. Wir zeigen diese Bilder, damit die Piloten verstehen, was sie anrichten. Und damit die Menschen, die die Realität ignorieren und keine ausländischen Zeitungen lesen, die Nachrichten durch uns sehen. Oft werden sie dafür angefeindet, als Verräter beschimpft. Doch aufgeben wollen sie nicht. Dieser Tag zwischen den Extremen, er zeigt mir, wie zerrissen das Land ist.
In Südkorea hat der linksliberale Oppositionsführer Lee die Präsidentenwahl gewonnen. Er setzte sich klar gegen seinen konservativen Rivalen Kim durch, der seine Niederlage bereits eingeräumt hat. Die vorgezogene Wahl war nötig geworden, weil der frühere Staatschef Yoon das Kriegsrecht ausgerufen hatte und daraufhin abgesetzt worden war.
Am Wahlabend in Südkorea Blumen für den Sieger. Aber Lee Jae-myung gelangt nicht auf Rosen gebettet ins Präsidentenamt. Hinter ihm liegen Jahre harter Auseinandersetzungen in einem politisch gespaltenen Land. Ich werde mein Bestes geben, um die Verantwortung zu erfüllen, die mit dieser Aufgabe einhergeht und um die Erwartungen des koreanischen Volkes nicht zu enttäuschen. Eine Geste der Demut angesichts einer großen Herausforderung. In dem seit Monaten tobenden Machtkampf setzt sich die linksliberale Demokratische Partei gegen die Konservativen durch. Die beiden Seiten sind tief verfeindet. Der 61-jährige Lee steht für einen politischen Neuanfang, will auch die Beziehungen zu Nordkorea verbessern. Unumstritten war er aber nie. Es laufen Gerichtsverfahren gegen ihn, unter anderem wegen möglicher Falschaussagen in der Vergangenheit.
In erster Linie ist ausschlaggebend gewesen, dass es hier darum ging, die bisherige amtierende rechtskonservative Regierung abzuwählen, abzustrafen.
Anfang Dezember hatte der damalige Präsident Yoon im Streit mit der Opposition vorübergehend das Kriegsrecht ausgerufen. Ein Schockmoment für die südkoreanische Demokratie. Die juristische Aufarbeitung dieses Geschehens wird das Land noch weiter beschäftigen.
Die deutschen Fußballfrauen haben sich in der Nations League schon vor dem letzten Spiel heute Abend für das Final Four-Turnier qualifiziert. Bei den Männern geht es morgen Abend gegen Portugal um den Einzug ins Finale. Das findet am Sonntag statt.
Die Zielsetzung ist klar. Julian Nagelsmann möchte den Nations League-Titel unbedingt gewinnen. Für den Bundestrainer ist das ein wichtiger Schritt Richtung WM 2026. Voraussetzung dafür ein Sieg über Portugal morgen in München.
Das ist wie so eine Mini-EM und für uns vielleicht eine Möglichkeit, unserem Land nochmal einen Titel, wenn auch einen etwas kleineren, zu schenken. Und ich glaube, das ist unser Ziel.
Kapitän Joshua Kimmich steht vor seinem 100. Länderspiel. Er verteidigt rechts in der Viererkette. Zentral defensiv ist Jonathan Tah gesetzt. Im Mittelfeld kommt erneut Leon Goretzka zum Zug, insbesondere um der starken Offensive, um Florian Wirtz den Rücken freizuhalten. Ob Niklas Füllkrug stürmt oder Nick Woltemade sein Länderspieldebüt feiert, ist noch offen.
Wir haben jetzt in den letzten 17 Spielen nur eins verloren, aber jetzt auch nicht alle gewonnen. Also sprich, wir versuchen schon, dass die Serie zumindest weitergeht.
In der Münchner Arena wurde am Nachmittag noch der nach dem Champions-League-Finale ramponierte Rasen ausgebessert. Top-Bedingungen damit für die Partie gegen Portugal.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 4. Juni.
Ein Sturmtief sorgt voraussichtlich bis zum Pfingstwochenende für wechselhaftes Wetter. Zu Beginn der Nacht in Südbayern noch heftige Gewitter, dann vom Südwesten bis in die Mitte in der Nacht neuer Regen. Morgen am Tag regnet es gebietsweise vom Südwesten bis in die Mitte, dies teilweise ergiebig und gewittrig. Vor allem im Südosten muss mit schweren Unwettern gerechnet werden, mit Starkregen, großem Hagel und Orkanböen. In der Nacht 18 bis 10 Grad, am Tag 17 Grad an der Nordsee und 30 Grad in Niederbayern. Die Aussichten. Am Donnerstag Regen, Schauer und Gewitter, daneben aber auch Lichtblicke. Am Freitag regnet es anfangs verbreitet, dann von Westen Schauer und Gewitter, dabei ist es windig. Auch am Samstag wechselhaftes, windiges Wetter.
Die Tagesthemen gibt's um 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des Fußball-Länderspiels der Frauen Österreich-Deutschland. Es geht um die umstrittene Grenzpolitik der Bundesregierung und wir schauen auf die gefährdete Verkehrssicherheit von Kindern, Stichwort Elterntaxi. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.